Herzlich willkommen zu Spielmacher, der Fußball-Podcast von allen Seiten. Wir sind immer noch neugierig nach Menschen, die uns von allen Seiten erzählen, was den Fußball ausmacht und was der Fußball mit ihnen macht. Heute haben wir endlich mal wieder eine Frau. Sie ist mit Titeln und Ehrung und Lob so zugepflastert und so begehrt als Gesprächspartnerin, dass wir lange an ihr baggern mussten. Es ist Alexandra Popp. Leider der Hinweis sei an dieser Stelle kurz gestattet, hatten wir bei unserer Aufnahme halb in Barcelona, halb in Wolfsburg, also ich war in Barcelona und Alexandra Popp in Wolfsburg, ein paar technische Probleme, sodass wir in Sachen Tonqualität dieses Mal nicht auf Champions League Niveau senden können. Dafür entschuldigen wir uns natürlich. Und jetzt geht's aber los. Rein in ein für mich total interessantes Gespräch. Hallo, Alexandra Popp.
Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann und 360 Media.
Hallo, Sebastian.
Ja, schön, dass es klappt. Schön, dass du da bist. Du bist begehrt und berühmt. Ist das immer gut?
Ist das immer gut? Ich würde sagen, nein, um ehrlich zu sein. Weil doch ein Stück weit Privatleben auf der Strecke bleibt. Aber das Gute trotzdem daran ist natürlich, dass man schon Dinge bewegt und bewirkt hat auf dem ganzen Wege. Und von daher würde ich es jetzt, Stand jetzt, auch nicht missen wollen.
Ja, dieses Private und so an einem Zerren, das hat dich tierisch genervt am Schluss. Das habe ich jetzt in meiner Vorbereitung schon rausgelesen, rausgehört.
Mir war es ein bisschen zu viel, immer nur um meine Person, ehrlich zu sein, weil wir befinden uns ja immerhin im Fußball und Fußball ist ein Mannschaftssport und da gehören einfach noch viele, viele andere Leute, Spielerinnen, Spieler dazu, die den Erfolg ausmachen, und es sind nicht immer nur die, die die Tore schießen. Und von daher, ja, fand ich es für mich persönlich einfach zu viel, dass es zu viel um meine Person ging und zu wenig um die anderen, die meist sogar die meiste Arbeit machen, als einfach nur vielleicht das eine oder andere mal richtig zu stehen.
Ist ja ein total spannendes Thema. Werden wir gleich auch noch vertiefen, wenn wir intensiver über deine Person sprechen und über das, was dich ausmacht, auch als Charakter. Was tut dir nicht weh am nächsten Morgen nach einem Spiel, wenn du aufstehst?
Ja, ich würde sagen, mir tut mehr nicht weh, als mir weh tut. Im Moment sind es eher die Knie und ein bisschen der Fuß, der mir weh tut. Aber so der Rest, würde ich sagen, geht.
Ah, okay, das sind ja eigentlich gute Nachrichten, weil viele Fußballerinnen und Fußballer, je mehr Spiele sie gemacht haben, desto schwerer wird es aufstehen. Was holt dich denn morgen so ins Leben? Springst du aus dem Bett und bist sofort da oder muss es erstmal ein Kaffee sein? Wie funktioniert das?
Nee, ich bin tatsächlich kein Morgenmuffel. Also bei mir geht wirklich der Wecker und ich stehe sofort auf in der Regel, mache mich fertig und entweder frühstücke ich erst und gehe dann mit dem Hund oder ich gehe dann mit dem Hund und frühstücke erst. Mal so, aber auf jeden Fall, ja, bin ich eigentlich am frühen Morgen direkt schon unterwegs an der frischen Luft mit meinem Hund, um die, ja, Knochen quasi schon wieder ins Ölen zu bringen.
Ah, verstehe. Ja, wir hatten auch lange einen Hund, einen Labrador, der wusste immer ganz genau, wenn wir uns erst hingesetzt haben zum Frühstück, war er sauer. Also dann, es musste erst gegangen werden. Ist das bei deinem Hund auch so? Kriegt ihr das mit?
Ja, er weiß schon, wenn ich mich direkt hinsetze, dann ist er ein bisschen unruhig, das schon, aber er legt sich doch dann relativ schnell dann auch zu Füßen und wartet geduldig ab. Aber ich habe ja einen Australian Shepherd, von daher sind das auch nicht die geduldigsten Hunde. Aber wir kriegen es ganz gut hin.
Ja, Australian Shepherd, ich bin jetzt kein Hundeexperte, aber die sind doch richtig, die wollen doch richtig beschäftigt werden, sowohl physisch als auch psychisch, ne? Die brauchen Aufgaben.
Ja, vor allem Kopf, könnte man sagen. Also die meisten sagen immer, der muss viel laufen. Also klar, läuft der auch gerne und auch viel. Ich fahre zum Beispiel sehr, sehr gern mit dem Fahrrad auch, wo er sich mal so ein bisschen auspowern kann. Aber was bei ihm eher ein bisschen ist, ist, dass er mehr denken muss. Und je mehr er denken muss, desto müder wird er dann auch. Von daher ist er durch Denksport doch ein bisschen ausgelasteter, als wenn er einfach nur stupide rennt.
Hast du eine gute Denksportaufgabe für alle Hundebesitzer, für deinen Australian Shepherd, die du weitergeben kannst?
Oh, eine gute. Ich mag immer sehr gerne Suchspiele tatsächlich. Also er hat beispielsweise eine Beißwurst oder auch so einen Futterbeutel, so einen Futterdummy, den ich verstecke, den er dann suchen muss. Also sowas in die Richtung. Und tatsächlich kann er auch die ein oder anderen Gehorsamssachen, wo er wirklich online sein muss, bei mir sein muss, um zu wissen, was er tut. Oder tun soll, besser gesagt.
Ich habe mal gelesen, je länger man einen Hund hat, da gibt es tatsächlich viele Studien drüber, Alex, dass sich Hund und Frauchen oder Herrchen immer ähnlicher werden mit der Zeit.
Oh. es könnte bei uns ein Stück weit zustimmen, weil sowohl ich habe manchmal auch ein bisschen Schabernack und den Schalk im Nacken. Das hat Patch in dem Sinne auch. Und wenn man es jetzt so sieht, haben wir auch beide blaue Augen, aber wenn man die Gemeinsamkeit dann auch zählen darf. Aber ansonsten glaube ich, sind wir doch noch recht unterschiedlich.
Kommen wir zu dir, Alex. Bist du stolz auf dich?
Ja. Doch, kann ich so sagen. Wenn ich so zurückblicke, glaube ich, kann ich mit sehr viel Stolz zurückblicken, was ich geschafft habe, ja.
Das finde ich super, dass du das sagst, weil viele Leute tun sich damit so ein bisschen schwer. Ne? Die verstecken sich immer so ein bisschen hinter dieser Vokabel und sagen, ja, stolz ist das falsche Wort und so. Verstehst du das?
Also ich finde, das Wort stolz finde ich gar nicht schlimm. Was ich in der Richtung ein bisschen verstehen kann, ist, da ticke ich tatsächlich auch ein bisschen so, ich mag nicht gerne über mich selbst sprechen oder man mag sich ja auch selber gerne nicht in den, ja, ich sage jetzt mal völlig übertrieben gesagt, in den Himmel loben. Von daher kann ich verstehen, dass man sich da auch ein Stück weit schwer tut, zu sagen, ich bin stolz auf mich, auf das, was ich erreicht oder geschafft habe. Aber da steckt ja doch bei jedem Einzelnen sehr viel Arbeit hinter, um das auch, glaube ich, im Großteil sagen zu können und sagen zu dürfen auch.
Ja, absolut, absolut. Für alle, die dich noch nicht so kennen, stelle ich dich jetzt kurz vor. Es würde eigentlich sehr, sehr lange dauern, wenn ich jetzt alles aufzählen würde, was du gemacht hast, was du erreicht hast, wie viele Titel du gewonnen hast. Deswegen mache ich jetzt so eine Art Kurzform, Alex. Ja, also mit 14 in gemischten Mannschaften gespielt, da schon erkannt, erst belächelt, dass du gut Fußball spielen kannst, dann alle ausgetanzt in allen Altersklassen, 7-mal deutscher Meister, 13-mal den Pokal gewonnen, UEFA Women's Cup, Olympiasiegerin, Olympia-Bronze, U-Weltmeisterin, 2-mal goldenen Ball gewonnen, goldenen Schuh gewonnen, 100 Champions League-Spiele plus, 2-mal die Champions League gewonnen, 144 Länderspiele, 3-mal Fußballerin des Jahres und. Wir können jetzt unendlich so weitermachen. Und das erste Tor war ein Eigentor, habe ich gelesen. Stimmt das?
Ja, das ist richtig. Aber da war ich auch wirklich noch ganz klein. Da durfte man noch stolz sein, ein Eigentor geschossen zu haben.
Du wusstest nicht, dass es das falsche Tor ist, oder wie war die Geschichte?
Richtig.
Ach, herrlich. Was daraus für eine Karriere entstanden ist im Nachhinein, ist ja wirklich irre. Und wir kommen da später auch nochmal zu. Du hast einem Gorilla mal die Hand geschüttelt, oder besser gesagt, sie berührt. War das ein besonderes Erlebnis?
Ja, total. Und das war auch in dem Fall ein besonderes Erlebnis, weil es mich dann dazu geführt hat und gebracht hat, meine Ausbildung neben dem Fußball auch in der Zootierpflege zu absolvieren. Weil ich in diesem Moment irgendwie wusste, okay, das ist das, was mich erfüllen würde, mit Tieren auch zusammenzuarbeiten. Und genauso war es dann am Ende auch. Und das hat extrem viel Spaß gemacht.
Und dann hast du vor diesem Gitter, glaube ich, gestanden, was zwischen euch war. Und der hat dir dann die Hand angeboten oder du ihm? Oder wie vorsichtig muss man sein? Ich meine, das sind ja, also bei schlechter Laune kann ja das Schlimmste passieren.
Ja, also natürlich war da erstmal ein Gitter zwischen. Und ich habe quasi ein Praktikum gemacht im Zoo und habe mit der Tierpflegerin ein Medical Training gemacht. Das dient halt dazu, dass wenn die Tierärztin dann doch mal kommen muss, es einfacher ist, mit den Tieren umzugehen und die auch wissen, okay, wenn ich jetzt das oder das mache, dann passiert mir nichts. Und in dem Fall war es so, dass wir dem Gorillamännchen dann das Zeichen gegeben haben, dass er die Hand quasi ans Gitter halten soll. Also er hat nicht durchgefasst oder so, oder ich auch nicht, sondern man muss sich das vorstellen, wie wenn man Tarzan geguckt hat, wie bei Tarzan und Jane, die ihre Hände aneinander fassen quasi. So war es dann bei uns dann auch, nur dass das Gitter halt noch dazwischen war. Und ja, es war ein sehr tiefgründiger Moment, würde ich fast sagen. Also ich habe dem Gorilla dann auch noch in die Augen geschaut und man hatte, also ich habe da zumindest irgendwie eine Wärme gespürt in diesem Tier, wo ich dachte, wow, was für ein Moment. Und wenn ich drüber nachdenke, kriege ich auch immer noch Gänsehaut und drüber rede. Ja, und das war einfach total verrückt, muss ich sagen.
Also ich habe ja schon mitbekommen, jetzt auch wie du über deinen Hund sprichst und auch, also klar hast du auch die Ausbildung in der Richtung gemacht, wie wichtig dir das ist, mit Tieren zu arbeiten. Sind Tiere die besseren Partner, was Vertrauen angeht und Zurückhaltung als Menschen?
In gewisser Weise schon, ja, würde ich schon sagen. Vor allem sind, also wenn ich jetzt auf meinen Hund vor allem zurückblicke, der ist nicht nachtragend. Nachtragend im Sinne von, ja, wenn ich ihn jetzt mal länger alleine lasse, weil ich jetzt Training habe, ich komme nach Hause und er freut sich wie ein kleines Kind. So. Oder was natürlich auch mal vorkommen kann in der Hundebeziehung oder in der Hundeerziehung, besser gesagt, dass du doch mal vielleicht ein bisschen zu drüber mit deiner Korrektur bist, aber der Hund hat dich trotzdem noch lieb. So, und das sind so Sachen, das gibt's selten auf Menschenebene. Und von daher konnte ich doch relativ viel von den ein oder anderen Tieren wirklich lernen in der Zeit, wo ich ja mit unterschiedlichsten Arten dann auch zusammengearbeitet habe.
Also das habe ich bei meinen Kindern und unserem Hund auch immer gesehen, wenn es ganz schlimm in Anführungsstrichen wurde und sie ganz traurig waren, war der Hund immer der Erste, der bekuschelt wurde und der dann den Kopf in den Schoß gelegt hat und dann war alles schon wieder ein bisschen besser. Das ist schon Wahnsinn, was Menschen und Tiere für eine Beziehung aufbauen. Das finde ich schon sehr, sehr beachtlich. Ich sage den Leuten kurz, Alex, wo wir sind. Also ich bin in Barcelona. Wir haben es leider nicht geschafft, uns zu treffen. Ich wäre sehr gerne nach Wolfsburg gekommen, aber wir wissen natürlich, wie viele Termine du hast und deswegen freuen wir uns umso mehr, dass es trotzdem klappt. Die Zeit hat mal über dich geschrieben als Überschrift Die Neunerin. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Trifft es das zu 100%?
Eigentlich ja. Eigentlich ja. Also ich sehe mich schon auch klar als Neunerin. Vorne in der Spitze. Aber ja, meine Vita sagt was anderes.
Hast du eigentlich mal mitgezählt, wie viele Tore du gemacht hast, all in deiner Karriere?
Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Das war mir auch nie wichtig, muss ich sagen. Es war mir nie wichtig, wie viele Tore ich schieße. Also das von daher gar keine Ahnung.
Ich krieg das noch raus. Ich bin jetzt so auf 700 gekommen. Wahrscheinlich waren es noch viel mehr. Naja, wer war denn dein Vorbild? Ich sage das deswegen, also nicht, weil du wieder mal sagen musst, wer dein Vorbild war, sondern ich möchte eher darauf hinaus, wenn du jetzt wieder anfangen würdest mit 10, 11, 12, wer wäre denn dann dein Vorbild?
Dadurch, dass der Frauenfußball ja mittlerweile um einiges weiter ist als in den Jahren, wo ich in Wirklichkeit 10, 12 Jahre alt war, hat natürlich der, glaube ich, dass ich da schon... Ja, natürlich in Sphären unterwegs wäre, wie ich glaube, eine Jule Brandt mittlerweile, eine Julie Quinn. Also wenn man jetzt rein aufs deutsche Team dann halt schaut. Ich weiß nicht, dürfte ich mich jetzt auch sagen?
Ja, klar. Logisch.
Ich würde mit Sicherheit wahrscheinlich auch dazu gehören. Aber das Ganze geprägt, zumindest zu meiner Zeit, hat natürlich eine Birgit Prinz. Und ich glaube, die hat natürlich auch immer noch einen Namen.
Warum würdest du dich selbst als Vorbild nehmen?
Gut, das ist ich habe ja gerade zu Beginn schon gesagt, dass ich es schwierig finde, über mich selber zu reden. Aber ich glaube, dass ich doch als Persönlichkeit ja sehr offen, sehr bodenständig ja rüberkomme, dass ich schon auch die auch mal sage, was mir passt oder was mir nicht passt, auch mal in etwas kritischen Situationen, was manche mögen und manche auch nicht mögen. Und fußballerisch, ja, glaube ich, habe ich gerade als Stürmerin ja Qualitäten, gerade was mein Kopfballspiel unter anderem auch betrifft, was jetzt nicht unbedingt jede Frau so mit sich bringt. Habe das ein oder andere Tor geschossen und auch schon vorbereitet, bin extrem teamfähig. Also für mich geht nichts übers Team und den Teamerfolg. Ja, und ich glaube, das sind so Züge und so Eigenschaften, die ich persönlich zumindest gerne als Vorbild sehen würde.
Also bist du sozusagen der Ideal-Fußballerin-Typ für jeden Trainer?
Oh, ideal würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, jeder hat, glaube ich, so ein bisschen seine Macken, die man nicht ja leugnen kann, nenne ich es jetzt einfach mal. Aber ja, das, ich glaube, so würde ich es, glaube ich, betiteln, ja.
Dann sag mir doch mal eine schöne Macke von dir.
Eine schöne Macke. Ja gut, wenn ich jetzt rein auf den Fußballplatz gehe, bin ich, glaube ich, schon, also auf der einen Seite mag man meine Emotionalität und Mentalität, auf der anderen Seite ist die mir aber auch schon ja mal zum Verhängnis geworden, indem ich schon ja aufgrund der Aggressivität der Zweikampfführung dann auch schon mal mit Gelb-Rot in unnötigen Situationen vom Platz geflogen bin, wo ich dann in diesem Falle einer Mannschaft nicht mehr helfen kann oder der Mannschaft auch in diesem Falle nicht geholfen habe. Ja, wo einfach dann die Emotionalität doch zu drüber ist, wo man sich doch eher im Griff haben müsste.
Das hast du ganz, ganz nett umschrieben, sozusagen, deine Emotionalität. Ich finde das toll, weil das gehört ja zum Sport, zum Fußball irgendwie dazu. Da muss ja so ein bisschen Power und Dynamik rein. In meiner Vorbereitung habe ich ganz viel mitbekommen von dir, dass du aus verschiedenen Lebenslagen immer auch ein bisschen was mitgenommen hast auf den Fußballplatz und Dinge, die dich geprägt haben. Eine Geschichte war natürlich auch dein Praktikum im Affengehege, also zwischen Pavian-Kot und Profifußball, wenn ich es mal so ein bisschen bildlich beschreiben darf. Was hat dir die Zeit gegeben? Was hast du daraus gelernt, sozusagen aus solchen Praktika oder aus solchen Situationen?
Ja, ich finde, dass das erstmal natürlich eine gewisse Bodenständigkeit gibt. Einfach neben dem Fußball noch zu arbeiten zu können, um das Leben, das normale Leben, nenne ich es jetzt mal bewusst, kennenzulernen auch, wie es ist, jeden Morgen ja früh aufzustehen, in den Tierpark oder in den Zoo zu fahren, zu arbeiten und danach dann ja auf den Trainingsplatz zu gehen. Das, glaube ich, vergessen ganz, ganz viele, dass man doch ein großes Privileg hat, wenn man nur Fußball spielt. Was jetzt nicht gerade, also was nicht heißt, dass es nicht unanstrengend ist, das ist es definitiv, aber trotzdem finde ich es wichtig, da doch mal sein Augenmerk drauf zu legen. Dann finde ich, ist es in meiner Persönlichkeit natürlich, ist eine Entwicklung entstanden, weil du einfach mit anderen Dingen auch mal zu tun hast. Also gefühlt ist man irgendwie nur in dieser Fußball-Bubble und man sieht nur Fußball, man hört nur Fußball, man guckt nur Fußball, man spielt selber nur Fußball. Und ich glaube, wenn man nur in dieser Bubble unterwegs ist und nicht mal weiter rausschaut, andere Dinge tut, lernt, sieht, wie auch immer, kann es einfach in der Persönlichkeitsentwicklung meines Erachtens einfach ein Stück weit stehen bleiben. Und das wäre oder ist in diesem Falle extrem schade, wenn das so passieren würde. Und von daher war das für mich ganz, ganz wichtig. Und ja, da nebenbei einfach auch noch was zu tun, um mich auch als Persönlichkeit zu entwickeln.
Das ist natürlich bei den Männern ganz extrem. Die gehen ja noch früher in eine Fußballblase und kommen dann vielleicht lange nicht raus, im weitesten Sinne, wenn wir das jetzt mal so betiteln, also haben die da einen Nachteil?
Ich glaube, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich glaube, entscheidend ist einfach auch, was du für ein Umfeld hast. Was will das Umfeld? Oder was heißt, was will das Umfeld? Aber wie unterstützt dich dein Umfeld auch in gewissen Dingen? Nur weil du ja vielleicht, wie bei den Männern, früher in diese Fußballblase hineinkommst, heißt das ja nicht zwangsläufig, dass du nichts nebenbei machen kannst, bin ich der Meinung. Und wenn es nur ein Studium ist, was dich auch in der Persönlichkeit weiter vorantreiben kann. Und von daher, ja, glaube ich, hat es so ein bisschen sein Für und Wider. Wenn wir uns, glaube ich, die Förderungen jetzt im Vergleich Mädchen und Jungs anschauen, ist es natürlich auf sportlicher Sicht besser, ja, sowas schon vielleicht mitnehmen zu können. Aber dafür ist die Entwicklung auch des Frauenfußballs, muss man auch ganz klar sagen, einfach noch nicht so weit, um da ja anzuknüpfen.
Weil du gerade sagst, es kommt ja darauf an, wie dein Umfeld dich unterstützt. Du hast ja auch eine Autobiografie geschrieben und ist ja auch bekannt, dass du deine Eltern unterstützt hast mit deinem Bruder. Die hatten eine Metzgerei, das hat dann irgendwann nicht mehr funktioniert. Und dann ging es eben genau andersrum. Und da ist es ja eigentlich die Phase, wo es eher andersrum ist, dass die Eltern, also meine mich auch, mit ein bisschen mit Geld unterstützen und wenn man jetzt irgendwie in Ausbildung ist und so weiter und so weiter. Ich glaube, das ist ja auch was dich sehr hat erwachsen werden lassen und vielleicht auch deinen Spielstil und deinen Auftritt in der Mannschaft geprägt hat?
Ja, das will ich nicht ausschließen. Das kann durchaus sein, dass das eine von dem anderen, ich nenne es jetzt mal, profitiert hat. Ob das jetzt zwangsläufig ja was damit zu tun hat, dass ich schon relativ frühzeitig ja die Unterstützung an meine Eltern gegeben habe, weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube, an sich hat es natürlich auch was damit zu tun, dass ich mich ja von Anfang an, also als kleines Mädchen schon immer ein Stück weit durchsetzen musste gegen die Jungs etc. Und das macht natürlich schon noch was mit einem. Und da habe ich die Unterstützung meiner Eltern, meines Trainers ja schon immer erfahren, um da auch dran zu bleiben. Und ich glaube auch diese gewisse Mentalität dann auch in diesen jungen Jahren zu entwickeln, von der ich dann jetzt am Ende auch ja sehr gut profitieren konnte.
War das denn irgendwie ein komisches Gefühl oder für dich oder für deine Eltern, dass es so andersrum gelaufen ist?
Na klar. Also sowohl als auch. Natürlich war es für meine Eltern nicht leicht, da wirklich zu wissen oder vielleicht auch mal zu fragen, ob sie ja die Unterstützung von uns bekommen oder nicht. Aber auf der anderen Seite bist du natürlich auch als Jugendliche oder gerade ja Erwachsenwerdende hast du natürlich auch andere Ideen, mit deinem Geld dir mal was zu gönnen, zu kaufen oder sonstiges, was dann eher auf der Strecke blieb. Von daher war das jetzt nicht, also keine leichte Situation für beide Parteien nicht, das muss man schon ganz klar sagen.
Du hast 14 Jahre fürs A-Team gespielt, fürs A-Team oder für die Nationalmannschaft und jetzt ist Schluss. Und du hast immer gesagt, es war nichts mehr privat. Fühlt sich das jetzt gut an, wenn es auch ein bisschen Zeit schon vergangen ist? Also hat sich schon so ein bisschen was eingestellt von dem, was du erhofft hast, dass es sich einstellt?
Naja, auf der einen Seite schon, weil sonst würde ich nicht hier sitzen. Sonst wäre ich nämlich jetzt bei der Nationalmannschaft. von daher habe ich tatsächlich gerade ein bisschen mehr Zeit. Das Wochenende, gut, werde ich jetzt nochmal zur Nationalmannschaft reisen. Da freue ich mich auch drauf, muss ich sagen. Aber ich muss schon sagen, dass ich mich darauf freue, alle 4 Wochen mal. Also bei uns beim VfL ist es so, dass man dann in der Länderspielpause dann das Wochenende frei hat. Das auch wirklich mal frei zu haben und da mal durchzuatmen und wirklich mal zu sagen, hey, ich mache jetzt entweder einen Kurzurlaub oder ich fahre in die Heimat oder whatever. Also einfach nur mal das tun, worauf ich Bock habe, ohne Fußball. Von daher freue ich mich da sehr drauf, muss ich sagen. Und ja, bin auch schon gespannt, wie es dann wird.
Es hörte sich fast so an, als wäre dieses überall erkannt werden, so eine Art, ja, Last ist vielleicht das falsche Wort, also dieses immer da zu sein für alle, dass sich das enorm beschäftigt hat und vielleicht auch sogar ein bisschen bedrückt hat. Das ist ja eigentlich das Ziel von allen, bekannt zu werden, den Sport bekannt zu machen dadurch. Ist das ein kleiner Widerspruch, auch auf eurem Weg als Fußballerinnen zu sagen, okay, ich habe jetzt im Prinzip das erreicht, was alle wollen. Also ich sitze bei Wetten, dass auf dem Sofa, ich bin ein Fußballidol als Frau. Also es ist alles eigentlich so aufgegangen, wie man sich das wünscht als im Frauenfußball. Und trotzdem hast du gesagt, puh, das bedrückt mich. Ist es ein Widerspruch oder eben nicht?
Ja, ein Stück weit schon. Definitiv. Weil es war ja auch immer das, das haben wir auch immer betont, dass es immer das ist, was wir wollten. Wir wollten gesehen werden, wir wollten die Wertschätzung, die Anerkennung bekommen im Frauenfußball. Das, was mich einfach extrem gestört hat, dass es gefühlt immer nur um meine Person ging und nicht um andere. Weil es nun mal ein Mannschaftssport ist und das war eher das, was mich so ein bisschen gestört hat. Also ich habe teilweise zu gewissen Artikeln oder sonst was gar nichts gesagt, aber trotzdem war mein Gesicht zu sehen und das wurde mir irgendwann zu viel. Und dementsprechend habe ich mich dann auch mal ein Stück weit da rausgezogen, um mich selber auch einfach zu schützen. Was auch extrem wichtig war, muss ich sagen. Und da appelliere ich halt also auch heute noch dran, dass, ja, ich gerade schon gesagt habe, Fußball ist ein Mannschaftssport und da gehören mehrere zu, dass die Mannschaft erfolgreich ist. Und es ist halt nicht nur die Person, die die Tore am Ende schießt, sondern es ist, sind auch die Personen, die den Ball von der Linie kratzen, die den vorletzten Pass in die Spitze spielen, die den letzten Pass für dann den jeweiligen Torschützen spielen. Und ich hatte damals auch schon betont, ich bin zu dem Zeitpunkt und ich bin es auch jetzt nicht, ich bin nicht die Zukunft des Fußballs. Und das sind einfach andere. Und da hätte ich mir gewünscht, dass gerade die Zukunft des Frauenfußballs in Deutschland sind, da mehr in den Fokus gerückt werden, als nur diese eine. Und in diesem Falle war es halt ich. Und ja, das war einfach die ganze Zeit mein Wunsch in die Richtung, dass ich, wie gesagt, dass ich das jetzt an sich extrem schlimm finde oder so gar nicht. Aber man muss auch ganz klar sagen, dadurch, dass es so schnell ging, musste auch ich, auch wenn ich eine erfahrene Spielerin bin, trotzdem erstmal lernen, damit umzugehen, von jetzt auf gleich nicht mehr in Hamburg einfach so rumlaufen kann, ohne dass ich mal kein Foto machen muss oder mal keine Autogrammanfrage bekomme oder. Und das ist halt nicht so einfach, das von jetzt auf gleich dann auch zu lernen.
Ja, das verstehe ich total. Also ich finde dich als Fußballerin toll, ich finde dich als Botschafterin toll, Alex. Aber am Ende ist es ja fast ein bisschen naiv, ne? Wenn du siehst, wie es bei den Männern ist. Es gibt den Neymar, es gibt den Mbappé, es gibt den Messi. Es gibt immer Menschen, auf die sich irgendwas kapriziert. Und hast du das nicht bedacht oder hast du, weil du sagst, das hat dich so überrascht. Also ich hätte jetzt vielleicht als Typ oder als Fußballer oder als Fußballerin gedacht, ich habe es geschafft. Also ich bin jetzt da, alle kennen mich. Ich bin irgendwie auch für alle einen Schritt weitergekommen. Deswegen, da bin ich noch nicht so genau, das verstehe ich noch nicht so genau, warum dich das dann so eingeholt hat.
Also es ist jetzt nicht so, dass ich, ja, zu sagen, ich habe es geschafft, das finde ich zu übertrieben, muss ich sagen. Und klar macht auf das, was ich erreicht habe in der Karriere, das macht mich auch total stolz. Mit allem, auch natürlich dieses gesehen werden. Aber grundsätzlich hätte ich es mir einfach gewünscht, dass das so ein bisschen ein Stück weit verteilt wird, dass man auch auf verschiedene Gesichter halt einfach. Man muss auch sagen, jetzt für meine auch da weitere Persönlichkeitsentwicklung und an sich hat es mir jetzt nicht wehgetan. Also das kann ich jetzt durchaus nicht sagen. Also da sage ich auch ganz klar, ich habe eigentlich mehr davon profitiert, was das angeht. Aber man merkt dann doch schon auch, ja, wie wichtig einem dann ja Privatleben und einfach auch mal, ich nenne es jetzt mal undercover unterwegs zu sein, dann doch auch mal gut tut. Und ich glaube, da ja kann man sich vielleicht schwer hineinversetzen. Aber ich würde auch tatsächlich mit Neymar, Mbappé etc. Jetzt auch nicht zwingend tauschen wollen.
Also um Gottes, ich glaube, das wäre das Schlimmste, wenn du nirgendwo hingehen kannst. Vielen Dank. Ich bekomme gerade meine Akkreditierung fürs Barcelona gegen Bayern Spiel. Das ist so. So, jetzt muss ich mal kurz neu ansetzen. Also ich verstehe das total. Ich finde das auch ein super Ansatz. Ich glaube nur, dass es so nicht funktioniert in der Öffentlichkeit und in der Multiplikation. Das ist wird auch immer so bleiben. Also ich finde das ganz toll, dein Ansatz, aber ich glaube, das ist tatsächlich schwierig, dass sich irgendwann mal so eine ganze Mannschaft in den Vordergrund spielt. Aber vielleicht auch doch. Jetzt ist es ja bei deinem Torjubel so, der ist ja besonders, der ist deinem Vater gewidmet. Das ist ja auch bekannt, wie du jubelst und warum du so jubelst. Ist das nicht auch sehr privat, Alex?
Ja, ein Stück weit schon, klar. Ich glaube, jeder hat ja so ein bisschen einen Hintergrund zu seinem Jubel. Und mein Papa ist, muss man ja schon auch sagen, eine extrem prägende Person in dem Laufe meiner Karriere, der viel mit mir trainiert hat. Dank ihm habe ich dieses Kopfballspiel, was ich jetzt gerade habe, solche Sachen. Und ich meine, ich würde es jetzt mal so überschlagen, 65% meiner Tore sind mit dem Kopf gefallen. von daher ja, war das einfach ein wichtiges Statement irgendwie für mich in diesem Falle.
Ja, es ist immer ein Gruß an deinen Papa, den es ja leider nicht mehr gibt. Ich kann das total nachvollziehen. Meinen gibt es auch nicht mehr und es ist immer schade, wenn man so besondere Momente nicht teilen kann. Also da bin ich 1000% bei dir. Und du bist eine überragende Kopfballspielerin, sagt Horst Rubesch. Und nach dem Fußballgott kommt ja direkt der Kopfballgott. Und es gibt nur einen Kopfballgott in Deutschland und das ist Horst Rubesch. Also wenn der das sagt, ist das ja auch nochmal eine Auszeichnung mit Sternchen, Alex.
Ne? Ja, das stimmt.
War oder ist Geld für dich ein Antrieb in all den Klischees, die der Männer- und der Frauenfußball unter denen der immer noch unterliegt?
Also in dem Sinne kein Antrieb für mich persönlich, das nicht. Was es natürlich schon braucht, das hat man, glaube ich, in den letzten Jahren ja auch immer mal wieder ja gelesen, miterlebt, dass wir im Frauenfußball natürlich schon irgendwie Geld benötigen, um uns zu professionalisieren, voll und ganz, Rahmenbedingungen etc. pp. Aber was mich persönlich betrifft, es spielt Geld für mich in diesem Falle nicht so eine große Rolle, weil bei mir einfach der Wohlfühlfaktor an erster Stelle steht.
Alex, wenn man sich selber googelt, dann kommen ja immer Suchanfragen, die am häufigsten eingegeben werden. Und bei mir kommt Sebastian Hellmann Gehalt als erstes. Mhm. Und bei Alex Pop kommt Millionärin, Fragezeichen.
Das ist schön, ja. Da kann ich definitiv sagen, das bin ich nicht.
Musst du noch arbeiten, wenn du fertig bist mit Fußball?
Also ich glaube schon, dass ich das ein oder andere Jahr auch so gut auskommen würde. Aber wenn ich weiß, wie lange es dauert, bis man in Rente gehen kann, dann muss ich definitiv noch arbeiten, ja. Und das nicht nur 1-2 Jahre.
Ja, ich finde, das ist eigentlich eine gute Nachricht. Ich glaube, dass es vielen gar nicht bewusst ist, wie groß dieses Loch oder die Lücke ist, wenn sie mit irgendwann mal mit Mitte 30 auch diesen Rhythmus und diese Routine nicht mehr haben, Training und so weiter und so weiter, in was für ein Loch sie da fallen. Hat Fußball und glücklich sein einen Zusammenhang in deinem Leben?
Nein, das wäre schlecht, glaube ich. Also ich finde, dass man als Person, als Einzelperson mal alles weg von einem glücklich sein sollte. Und Fußball ist ein Teil, der das Ganze bereichert, würde ich es mal nennen. Aber ich finde, es wäre schlecht zu sagen, es gibt nur den Fußball, der mich glücklich macht, weil dann ja, wäre ich wahrscheinlich die Hälfte meines Lebens nicht mehr glücklich und das wäre ziemlich schlecht.
Hm. Ja, das ist ein guter Satz, Alex. Wenn wir nochmal zu dem Equal Pay, Equal Play kommen, das gehört ja immer dazu, wenn Männer- und Frauenfußball verglichen wird. Also wenn wir die Bayern-Gehälter sind ja mehr oder weniger öffentlich, die ganz großen Verträge liegen so bei 20 Millionen plus. Die guten Verträge bei euch, das ist ein Hundertstel, würde ich mal sagen. Vielleicht bei einigen auch ein bisschen mehr, wenn sie jetzt bei Chelsea spielen oder wo auch immer. Wird sich das irgendwann mal, ich will nicht sagen, dass es irgendwann mal Equal Pay gibt jetzt in den nächsten Jahren, aber wird sich das annähern?
Also ich denke schon, dass es sich annähern wird. So hat man ein bisschen das Gefühl, dass die Entwicklung des Frauenfußballs gerade dahin geht. Ich finde, dass es auch okay ist, dass es sich annähert. Also dass wir von den Grenzen Steps nach oben machen, finde ich völlig in Ordnung. Ich glaube, schön wäre, wenn die Männer ein paar Steps nach unten gehen würden. Aber mir wäre grundsätzlich wichtig, wenn ich mich voll auf den Frauenfußball fokussiere, was ich auch tun will. Ich finde es okay, dass wir als anpassen oder quasi stetig steigern. Aber mir wäre wichtig, in dieser ganzen Entwicklung und in diesen ganzen Anpassungen und Professionalisierung halt nicht den Fehler zu begehen, den Sport zu vernachlässigen. Weil der Sport ist ja der Grund, warum wir überhaupt angefangen haben, warum es so viele Fans gibt, die leidenschaftlich gerne ins Stadion gehen etc., die den Fußball einfach lieben. Und da, glaube ich, müssen wir ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu viel Business mit Geldmacherei hier und Geldmachen da passiert, weil wir haben die Möglichkeit noch, dass es genau da nicht hingeht, dass wir diesen Schritt nicht vollends gehen. Das würde ich mir ein bisschen wünschen in der Zukunft des Frauenfußballs.
Ich glaube, du bist jemand, der frei von Klischees denkt und handelt. Wir hatten letztens bei uns im Freundeskreis nochmal das Thema Gendern. Wir haben das sehr kontrovers diskutiert. Es gab viele, die gesagt haben, gerade bei den Jüngeren, es ist total etabliert, also bei meinen Töchtern zum Beispiel auch, die sind jetzt Mitte und Ende 20, bei denen ist das einfach so. Diskutiert ihr drüber, über solche Sachen? Gendern, ja oder nein?
Nee, eigentlich nicht. Also das haben wir wirklich sehr, sehr selten, dass da mal klar gegendert wird, muss ich sagen. Ich kann es ein Stück weit nachvollziehen, definitiv. Ich glaube, dass es vielleicht für die einen oder anderen, also ich zähle mich da auch zu, einfach noch schwierig ist, das Ganze teilweise manchmal auch umzusetzen, weil wir einfach anders aufgewachsen sind und es für uns daher ja anders wahrgenommen wird, wenn jetzt nicht gegendert wird, was ich jetzt persönlich nicht für schlimm halte. Aber grundsätzlich für die Leute, die sich dann ein Stück weit angegriffen fühlen, ja, muss man dann schon vielleicht auch ja dran denken, dass man je nachdem, wen man da auch vor sich hat oder wie auch immer, ja, man da auch die richtige Wortwahl nutzt.
Mhm. Ganz aktuell gibt es ja einen Protest vieler Frauen und Fußballerinnen Richtung FIFA. Die hat Aramco, ein Ölkonzern aus Saudi-Arabien, der dem Staat gehört, als Sponsor vorgestellt. Ein Mittelfinger an den Frauenfußball ist die Überschrift. Hast du da auch unterschrieben? Wie siehst du das?
Ja, du wirst lachen, aber tatsächlich habe ich das heute das erste Mal auch gelesen. von daher, ja, bin ich in der Thematik, um ehrlich zu sein, gar nicht so wirklich drin und involviert und kann da gar nicht so viel zu sagen.
Aber ihr wart ja schon mal erfolgreich, was Sponsoren anging oder besser gesagt, sie nicht zuzulassen. Also dieser Staatskonzern, also eben Saudi-Arabien, unterdrückt Frauen und Menschen, die nicht der Norm des Staates entsprechend leben. Ist das ein... Was auch etwas, was dir am Herzen liegt, was unbedingt mehr hinterfragt werden muss, wo kommt der Sponsor her, in welchem Land trägt man was aus? Das Problem ist ja, Alex, gibt es ein blütenweißes Land und gibt es einen blütenweißen Sponsor? Das schwingt ja immer so ein bisschen mit.
Also grundsätzlich, also ich habe ja damals auch was dazu gesagt, grundsätzlich bin ich jetzt kein Freund davon, Turniere auszutragen in Ländern, wo, ja, in diesem Falle sind wir es, also die Frauenrechte, ja, nicht so wirklich ja, akzeptiert werden oder gar vorhanden sind. Von daher finde ich das ganz schwierig, muss ich sagen. Aber ich muss auch ganz klar sagen, um da voll und ganz meine Meinung kundzutun, kenne ich zu wenig über viele Länder, über viele Kulturen, um da wirklich auch eine klare Meinung zu äußern. Und von daher ja, bin ich da zurzeit eher bedeckt unterwegs, weil dafür müsste ich erstmal wissen, wie was überhaupt vonstatten geht, um da klar argumentieren zu können und klare Statement zu setzen.
Springen wir ein bisschen, Alex, Richtung das, was noch kommt. Wie lange geht's noch weiter? Steht über Alex Popp irgendwann mal Olesi spielt für den BVB oder was können wir uns da noch erhoffen in den nächsten Jahren?
Das weiß ich nicht, das kann ich jetzt noch nicht sagen, um ehrlich zu sein. Also mein Vertrag läuft noch ein Jahr hier beim VfL. Ich bin in einigen Gesprächen und will schon mich eigentlich bis zum Winter in dem Falle auch entschieden haben, aber wo das Ganze dann hingeht, kann ich tatsächlich noch nicht sagen.
Also dein Papa war Schalke-Fan, deine Mama ist Bayern-Fan, glaube ich. Dein Bruder ist BVB-Fan.
Ja.
Das ist ein bunter Mix bei euch.
Ja, das ist richtig. Also ich habe mich Gott sei Dank, ich würde jetzt mal sagen, Gott sei Dank immer an meinem Bruder dran gehangen, was das angeht. Von daher.
Das ist auch ein schöner Satz. Oh, herrlich. Ja gut, aber wir werden das natürlich alles beobachten, wie es bei dir weitergeht. Du willst auf jeden Fall noch Fußball spielen. Das ist für alle eine sehr gute Nachricht, die dich gerne auf dem Feld sehen. Was möchtest du denn am liebsten danach machen? Also wir wissen, dass du als Tierpflegerin ausgebildet worden bist. Da muss ich aber noch eine Frage muss ich noch stellen. Also ich weiß, dass man ja nicht lebend verfüttern darf. Und du musstest dafür sorgen, dass die Meerschweinchen nicht mehr lebend in den Käfig oder ins Gehege gelegt werden sollten, konnten, mussten. Die Story, also wie hast du das denn gemacht?
Also es ist tatsächlich so, dass ja, wir haben Meerschweinchen halt im Tierpark gehabt und tatsächlich ist es vorgekommen, dass irgendein Besucher ein Meerschweinchenbock, also ein Männchen, quasi einfach in unser Gehege gesetzt hat. Und wir hatten gefühlt von heute auf morgen gefühlte 30 Meerschweinchen-Jungtiere. weil die vermehren sich wirklich wie Mäuse in diesem Falle. Und ja, dementsprechend haben wir uns dann dazu entschieden gehabt, dann die Männchen quasi, die da neu gezeugt wurden, ja, am Ende zu verfüttern. Und das geht halt nicht lebend. Und dementsprechend mussten wir da Maßnahmen ergreifen, die das Ganze halt dann in vernünftiger Art und Weise dann zum Futtertier gemacht haben.
Und wenn du an deine Karriere denkst nach dem Fußball, Alex, ich weiß, dass du viele Wünsche noch hast, was wäre so der Best Case in 5 Jahren, vielleicht wenn du seit einem Jahr kein Fußball mehr spielst?
Also wenn ich es mir richtig wünschen würde, dann würde ich total gerne so ja teils noch in der Tierpflege arbeiten, weil ich einfach wüsste, was mir die Tiere einfach geben und mir es einfach Spaß macht, mit den Tieren zu arbeiten. Und ich würde gerne teils weiter im Sport, also im Fußball natürlich irgendwie tätig bleiben. Ich könnte gar nicht genau sagen, was jetzt für eine Position, Expertise, vielleicht auch irgendwo im Verein. Was ich aber jetzt, Stand jetzt sage, ist, dass ich jetzt nicht unbedingt wieder jedes Wochenende rumreisen will und unterwegs sein will. Von daher, wäre es schwierig, glaube ich, im Verein auf eine gewisse Position zu kommen. Aber so teils, Tiere und Fußball würde ich sehr schön finden.
Ich merke schon, du bist noch so sehr Fußballerin, dass du dir wahrscheinlich erst in den nächsten 1, 2, 3 Jahren in Ruhe Gedanken machen kannst, was du, wo dich der Weg hinführt und was du machst. Ich wünsche dir dabei oder alle wünschen dir dabei so viel gute Entscheidungen wie auf dem Feld, vielleicht sogar noch bessere. Du bist eine tolle Fußballerin, eine tolle Botschafterin und ja, vielen Dank für die Zeit jetzt, Alex.
Ja, vielen Dank. Danke auch.
Tschüss.
Das war Spielmacher. Spielmacher. 360 Grad. Fußball von allen Seiten. Der Podcast mit Sebastian Hellmann. Eine Produktion von 360 Media mit freundlicher Unterstützung der Podcast-Bande. Neue Folgen alle 2 Wochen donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Stellt euch vor, ihr betretet ein Haus. Und hinter jeder Tür in diesem Haus wartet eine Geschichte auf euch. Geschichten übers Leben, den Tod und alles dazwischen. Mal tragisch, mal komisch, mal laut, mal leise. Eines haben all diese Geschichten hinter all diesen Türen gemeinsam. Sie sind wirklich passiert. Und sie werden euch alle in meinem neuen True Story Podcast erzählt. Mein Name ist Lotti und damit herzlich willkommen im Plothaus. Alle 2 Wochen mache ich hier die Türen auf und lade bekannte Persönlichkeiten ein, die mit mir die unglaublichsten Geschichten von True Crime über Mystery und Survival bis zu weltbewegenden Biografien erleben. Euch erwarten außerdem auch Solo-Folgen, in denen es nur den Plot, also die Handlung und die Erzählerin, also mich, gibt. Aber egal, ob mit oder ohne Besuch, ich freue mich einfach so krass darauf, mit euch all diese aufregenden Räume zu betreten und mit unvergesslichen Geschichten zu füllen. Plothaus. Alle 2 Wochen ab dem 31.10., immer donnerstags, überall, wo es Podcasts gibt.